Cade Johnson here from South Dakota State University, the Jackrabbits. You're currently listening to Upside, the fantasy football podcast, Christian and Raphael. Tune in, great show, great content. Give it a listen, guys.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist Raphael, wie jede Woche. Hallo Raphael, wie geht es dir? Ist natürlich die Frage, die diesmal wirklich alle Zuschauer interessiert.
Ja, den Umständen entsprechend würde ich mal sagen. Ich war auf jeden Fall Limited Participant so die letzten Tagen. Und kleiner Setback, muss ich sagen, Thursday Night Football hat schon geschlaucht, ich habe ja auch danach nicht schlafen können, sondern war dann wieder unterwegs, also mit Kids, mit schwangerer Frau, Tierschutz, Arbeit, da ist es nicht so einfach, sich Zeit zu nehmen für sich selber, um Ruhe mal zu haben, also ich glaube so 2 Tage einfach mal liegen würden gut tun, aber ist halt nicht möglich, von daher wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber ich bin natürlich hier, Junge. Das ist eine ganz klare Sache. Ich habe mir gerade noch einen Nasenspray reingepfeffert. Und ich hoffe, dass der Husten erstmal weggeht. Das ist das Wichtigste, weil das verursacht dann noch Kopfschmerzen. Und ja, das mag ich nicht so gerne.
Verständlich auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann halten wir uns nicht lange auf und sehen zu, dass wir die Folge ja schnell und gut über die Bühne kriegen, damit du dich erholen kannst, aber ich glaube, du gehst noch arbeiten, hast du eben gesagt, von daher ja, wird das auch nicht so gut möglich sein, aber ja,
so ist das, wie dem auch sei. Das Erwachsenenleben ist halt so.
Ja, schrecklich, ich sag's dir. Ja, wir haben einen Start-Sit Saturday am Freitagabend, wenn ihr das am Samstag per Podcast hört, dann am Samstag halt auch. Yo, ich komme gerade aus Kroatien wieder, bin quasi wieder in meinem eigenen Heim, hab mich tatsächlich ein bisschen vorbereiten können auf die Folge, was mich sehr freut. Und daher können wir loslegen. Ich habe heute Morgen extra im Bett auch noch das Thursday Night Football Spiel geguckt und lass uns direkt darüber reden. Also wir werden natürlich wie immer ein kleines Recap machen, dann kommen News und dann kommen auch schon unsere Start-Sits. Und da es deine Giants waren, keine Ahnung, möchtest du anfangen mit der Recap des Thursday Night Footballs?
Ach du, wenn ich ehrlich bin, möchte ich gar nicht so viel über das Spiel reden, ja, wenn du mir das verzeihst. Ich möchte ja positive Stimmung verbreiten und das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, wenn ich jetzt an das Spiel denke. Lass uns doch direkt mal mit den Fantasy-Takeaways anfangen und lass uns mal direkt den Elefanten im Raum besprechen. Die Leute fragen sich natürlich, was machen wir mit Antonio Gibson? Ich glaube, das ist die größte Frage und du als Gibson-Believer, würde ich sagen, darfst anfangen.
Ich habe mir tatsächlich lange überlegt, wo ich anfange, weil das war natürlich einer der Personalien, die ich heute besonders noch durchleuchten wollte und darauf gehofft habe, dass Grades und alles Mögliche von PFF relativ schnell rauskommt, um da tatsächlich so ein bisschen einen sehr guten Einblick für euch zu gewinnen. Um die Spannung vorwegzunehmen, also ich versuche ihn überall zu kaufen erstmal. Und gestern, weil es reagieren alle im Moment über. Ungeachtet dessen, wo ich Gibson gesehen habe, war das gestern halt genau so ein Spiel für einen Running Back, die zu der ADP-Pass wohl gegangen ist. Ne? Also so ein Zweitrunden-Running Back wird er halt trotzdem noch sein, auch wenn es genauso weitergeht wie gestern. Und ich glaube sogar, er wird auch trotzdem noch mehr sein, wenn es genauso weitergeht wie gestern, weil was ist gestern passiert? Also Antonio Gibson hatte außerhalb des Two-Minute-Drills immer noch 80% der Snaps gesehen und das eben auch auf Second and Long und Third and Medium, also schon eben genau das, was man erwartet. Er wird auch mehr im Receiving eingesetzt, beziehungsweise mehr auf den klaren Receiving-Situationen, die letztes Jahr noch J.D. McKissic gehörten. Das Spiel war halt leider irgendwie, viele Opportunities auf Running Back waren auch in diesem Two-Minute-Drill, kamen dort. Aber was gibt's für Möglichkeiten? Erstmal, um die Antonio Gibson-Situation aufzuarbeiten. Entschuldigung, es wird jetzt wieder ein bisschen länger, aber es ist auch Antonio Gibson, ne? Muss man drüber reden. Es gibt 3 Optionen, ne? Die erste ist, seine Schulter war irgendwie angeschlagen, was ja die Woche über im Raum stand. Halte ich für Unwahrscheinlich, weil J.D. McKissick hat 24 Routen gelaufen, Antonio Gibson ist 22 Routen gelaufen. Wie gesagt, außerhalb des Two-Minute-Drills hat er immer noch 80% der Snaps gesehen. Also insgesamt hatte Gibson weiterhin weitaus mehr Opportunities zum Beispiel als McKissick. Das macht man halt nicht, wenn man verletzt ist. So. Die zweite Möglichkeit ist, wir sehen dasselbe Desaster im Endeffekt. Desaster, Gibson hatte letztes Jahr auch einen Running Back 1 Finish als Rookie. Also Desaster in Anführungsstrichen, wie letztes Jahr. J.D. McKissick kommt bei langen Situationen zum Einsatz. Das ist ganz klar. McKissick kam in den Situationen zum Einsatz, wo es im Durchschnitt 11,6 Yards to go ging. Gibson im Durchschnitt 7,5 Yards to go im Receiving. Aber generell halte ich auch das für unwahrscheinlich, weil J.D. McKissick hat eben auch 4 Targets auf First Downs gesehen, eben in diesem Two-Minute-Drill. Ne? Und, ich sag's nochmal, Antonio Gibson stand bei Second and Long und Third and Medium auf dem Feld und ist dort auch viele Routen gelaufen. Und was mich so gewundert hat und auch genervt hat, ist, Antonio Gibson war so oft auch als diese Dump-Off-Option frei und ich dachte mir, Junge, wirf, also da war auch total open field, wie bei McKissick. Das habe ich auch heute bei Twitter gesagt, ne? McKissick hatte einfach nur eine wirklich richtig gute Aktion in diesem Spiel, das war diese Out and Go, wo er, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie lang die Reception war, über 20 Yards, glaube ich, bin mir gerade nicht sicher. Und ansonsten war halt alles im Open Space, ne? Da gab's so ein Fourth Down, Fourth and 22 war es, glaube ich, wo er über 10 Yards oder so macht, aber halt komplett Gras vor sich sieht oder Third and 20, ich weiß nicht, ob es vor, Entschuldigung, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wahrscheinlich Third. Und klar, geben sie ihm dann den Freiraum, ne? Und Antonio Gibson stand halt auch so oft als Dump-Off-Option frei, keine Ahnung, warum er nicht, und ich habe mich so geärgert, warum wirfst du da nicht hin, aber wenn McKissick auf dem Feld steht, wirfst du da hin, keine Ahnung. Wie dem auch sei, jetzt fallen mir schon die Kabel runter. Die dritte, also erste Option, Schulter war angeschlagen, unwahrscheinlich. Zweite Option, selber Gameplan wie letztes Jahr, unwahrscheinlich. Dritte Option, irgendwas hat den Coaches letzte Woche, weil letzte Woche war ja dieser Full-CMC-Ansatz, ne? Es gab nur 3 Running Backs, die den Touchshare komplett dominiert haben. Das waren Mixon, CMC und Gibson. Irgendwas hat den Coaches letzte Woche nicht gefallen. Keine Ahnung. Oder eben Anfang dieser Woche, wo Antonio Gibson ja gestartet ist und auch viel auf dem Feld stand, war es das Pass-Blocking, keine Ahnung. Aber selbst da war Gibson laut PFF besser als J.D. McKissick. Immer noch auf einem abgrundtief schlechten Niveau natürlich, aber beide waren super schlecht und von daher, keine Ahnung. Lange Rede ohne Sinn, wie du sagen würdest. Ich glaube, schlauer sind wir erst nach Woche 3 tatsächlich. Ich glaube, dadurch, dass er 80% der Snaps gesehen hat, außerhalb dieses Two-Minute-Drills, glaube ich, immer noch einen Tony Gibson. Ich kaufe ihn überall, wo es geht, weil er eben jetzt auch billiger ist, weil alle overreacten und von daher war das mein viel zu langer Tag für Antonio Gibson.
Erstmal muss ich sagen, Jack Daniels, danke, dass du Schrader95 ein Abo geschenkt hast. Appreciate, danke dafür. Domi2429, danke für dein Prime-Abo. Kumaklar, auch danke für dein Prime-Abo. Appreciate, Leute. Ja, ich bin fast bei dir. Also für mich ist es auch eher ein Buy-Low-Kandidat. Man muss sagen, er hat jetzt in den 2 Spielen 16,5 Rushing-Attempts gehabt und 3,5 Targets pro Spiel. Leider nur 8,5 Fantasy-Punkte in beiden Spielen, weil halt kein Touchdown. Aber ich muss sagen, von der Opportunity Share ist das so ziemlich das, was ich erwartet habe. Ich meine, dieser Two-Minute-Drill-Einsatz von McKissick tut halt mega weh, ne? Weil das sind einfache Punkte, schnelle Punkte, wichtige Punkte. Und wenn Antonio Gibson die nicht sieht, das tut einfach weh. Trotzdem ist er eher für mich ein Buy-Low-Kandidat, weil Owner sind halt massig enttäuscht. Und in meiner Evaluation vor der Saison bringt er genau das, was ich erwartet habe von ihm. Deswegen war er für mich ein Late-Second-Round-Running-Back und halt kein First-Round-Running-Back oder Mid-Second oder sowas, weil ich genau das erwartet habe. Und du kriegst nicht viele Running-Backs, die 16,5 Rushing-Attempts haben und über 3 Targets pro Spiel. Das ist relativ selten, ne? Trotzdem muss ich sagen, dass er für mich schon hinter der Riege von Mixon, Eckler, letzte Woche kein einziges Target, ich denke, das wird sich aber ändern, aber Mixon, Eckler, Elliott, Najee Harris, Jonathan Taylor, so hinter der Range, aber schon noch vor der Range von Chris Carson, Montgomery, Sanders, CEH, also vor denen habe ich ihn immer noch, aber er ist für mich halt weiter weg von dieser Top 7, Top 8, trotzdem ist er für mich immer noch ein Borderline Running Back 1 auf jeden Fall, also die Leute überreagieren meiner Meinung nach zu sehr, weil McKissick natürlich dann auch den Touchdown gemacht hat, ne? Der übrigens gar nicht so schlecht war. Also das Play-Design an der Goal-Line war gar nicht so verkehrt, dass sie da McKissick den Ball gegeben hat, weil sie hatten keine Timeout mehr, waren glaube ich nur 8 Sekunden zu spielen. Also der Run war relativ überraschend, deswegen auch so easy in die Endzone. Von daher, lasst Gibson mal einen Touchdown machen, dann sieht die Welt ganz anders aus. Also wie gesagt, ein Running Back, der 18 Opportunities pro Spiel bekommt, den nehme ich gerne. Und wenn Owner so stark enttäuscht sind, dann ist das für mich auch ein klarer Buy-Low. Ich würde nochmal kurz bei den Footballern bleiben mit McLaurin. Da haben wir wieder, also ich hatte ja den Livestream gestartet am Thursday Night Football, da habe ich natürlich jedem McLaurin empfohlen. Sehr, sehr gute Tipps, glaube ich, gegeben, außer einmal Golladay, glaube ich, gegen Mike Davis war das. Ist jetzt auch nicht so ein schlechter Tipp gewesen, aber Golladay scheint noch keine richtige Chemie zu haben mit DJ. Aber ein Wide Receiver 1 eines Teams wie ein McLaurin, den spielst du jede Woche, ne? Da darf es keinerlei Hesitation geben, ne? Für mich ein Diontae Johnson zum Beispiel, auch die klare Nummer 1, was Targets angeht in seinem Team. Diese Wide Receiver startest du jede Woche. Das sollte vielleicht jedem eine Lehre sein, der jetzt vielleicht da vielleicht ein bisschen gezögert hat. Diese Spieler sind einfach sehr, sehr gut und diese Spieler sollten immer spielen, wenn du die Nummer 1 deines Teams bist. Soweit dazu. Kommen wir mal zu den New York Giants. Also Saquon Barkley, letzte Woche 11 Touches, diese Woche 15 Touches. War in beiden Wochen für mich ein Sit. Auch gestern habe ich auch sehr, sehr oft gegen Saquon Barkley entschieden. Gott sei Dank. Hat er nur 8 Punkte gemacht. Der spielt nächste Woche gegen Atlanta. Und ich denke, dass er, also er sah auf jeden Fall schon mal besser aus jetzt als letzten Sonntag. Hatte er auch diesen einen langen Run für 40 Yards. Abgesehen davon muss man sagen, war das eine sehr, sehr schlechte Statline von Saquon. Ich glaube, der hatte 2,3 Rushing Yards per Attempt. Abgesehen von diesem 40-Yard-Run. Also da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, immer noch. Trotzdem, die Opportunity steigt von Spiel zu Spiel. Atlanta ist eine schlechte Run-Offense, Run-Defense. Von daher ist Saquon Barkley für mich ein klarer Buy-Low-Kandidat, weil Owner jetzt 2 Wochen lang halt miese Punkte gesehen haben von Saquon Barkley. Deswegen jetzt da auf jeden Fall hart attackieren, versuchen den zu holen. Saquon ist für mich ein Top-6-Running-Back. Ich würde jeden dahinter für ihn abgeben, safe. Er ist ein Workhorse, wenn er fit ist. Und ich schätze, dass er jetzt nächste Woche auf jeden Fall einen guten Tag hat. Und nächste Woche ist er für mich ein Start. Sterling Shepard, geiles Spiel, auch sehr oft empfohlen. Gott sei Dank, ich habe mich sehr gefreut, abgesehen von dem Ergebnis, dass meine Tipps so gut waren. 10 Targets, 9 Receptions, 94 Yards. Sehr, sehr gutes Spiel, 13 Fantasy-Punkte. Richtig nice. Zu Kenny Golladay muss man noch sagen, der hat jetzt 14 Targets in 2 Spielen bekommen. Die spielen ja nächste Woche in Atlanta. Da ist der ein sneaky flexible Guy. Ich weiß, ihr seid sehr enttäuscht von der Performance von Kenny Golladay. Der hat ja auch einen harten Drop. Die Chemie scheint nicht ganz zu stimmen. DJ forciert das nicht, in seine Richtung zu werfen, gerade auch in enge Fenster und sowas. Der mag es schon lieber, wenn ein Sterling Shepard wide open ist. Trotzdem, Kenny Golladay für mich auch ein Buy-Low-Kandidat, weil Owner werden enttäuscht sein, ne, mit den 2 Performances. Und wie gesagt, er kriegt auch seine Targets, also 7 Targets pro Spiel. Nächste Woche in Atlanta. Diese Spieler solltet ihr auf jeden Fall versuchen zu bekommen.
Macht alles Sinn, was du sagst. Von daher habe ich dem gar nicht viel hinzuzufügen und würde sagen, wir starten in den Starts Saturday mit ein paar News. Gerade eben kam noch eine Breaking News. Die schiebe ich mal direkt voran. Und zwar wird Josh Jacobs am Sonntag, spielen sie, glaube ich, out sein gegen die Pittsburgh Steelers. Wollen wir darüber jetzt reden oder lieber nachher? Weil ich hatte Josh Jacobs eigentlich als Sit, mir ist es egal.
Jacobs war für mich auch ein Sit auf jeden Fall, weil Drake halt der klare Receiving Back ist und Jacobs nur der Runner ist. Jetzt natürlich mit dem Ausfall von Jacobs wird Drake interessant, weil er der klare Leadback sein wird. Es ist natürlich eine harte Defense gegen dieses Spiel, ja, gegen Pittsburgh, in Pittsburgh. Trotzdem, Drake ist für mich so in der Range von Tyson Williams, Elijah Mitchell, Damien Harris, Daryl Henderson, so in dieser High-End Running Back 2 Situation. Für mich über einem Kareem Hunt, über einem Singletary, wo Zach Moss ja zurückkehren wird, über Chase Edmonds, über Mike Davis, über diesen Leuten, aber in einer Range mit Damien Harris und Tyson Williams und sowas. Also auf jeden Fall flexible Kenyon Drake gegen die Steelers.
Ja, also kein richtig geiles Matchup, ne? Aber alleine die Volume Kills, sagen wir immer. Und von daher würde ich sagen, das passt ganz gut. Dann haben wir weitere News, die ich mal kurz einfach runterrattern werde. Das ist Jamison Crowder, ist von der Covid-Liste und ist sozusagen active. Zach Moss soll auch active sein diesmal. Dann Trey Sermon, der nächste Healthy Scratch, der soll auch active sein. Was machen wir mit dem Tampa Bay Backfield? Also Rojo wurde als Starter announced. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Sind jetzt alle 3 Starter?
Ja, genau. Bruce Arians meinte, alle drei sind Starter. Alle drei sind ein Sit. Ja, also Gio wird mehr ins Receiving Game eingesetzt. Fournette ist wahrscheinlich der Goal-Lineback. Leonard Fournette vielleicht der, was habe ich gesagt? Rojo ist der Goal-Lineback, keine Ahnung. Leonard Fournette ist der Goal-Lineback, Rojo ist vielleicht der First-Down-Back. Also das wird halt komplett messy. Alle drei werden Touches bekommen. Die haben ein gutes Matchup, trotzdem starte ich keinen von denen.
Ja. Ja, wir hatten das Thema Tampa Bay Backfield ja schon Anfang der Woche, von daher, ich sehe das genauso, also wirklich sehr messy und bei Rojo habe ich leider viel zu oft, deswegen, weiß nicht, ich setze immer noch alle Hoffnungen in ihn, aber ganz objektiv betrachtet muss ich bei dir sein. Dann haben wir Devonta Freeman, der bei den Baltimore Ravens wohl aktiv zu sein scheint. Odell Beckham Jr. ist klar out für das Wochenende. Dann ist auch klar out Will Fuller. Und Will Fuller sogar auf unbestimmte Zeit, sage ich mal. Also eventuell steht sogar da so ein Saison aus im Raum, aus persönlichen Gründen. Man will nicht sagen, was. Ist ja auch, je nachdem, was es ist, dann völlig verständlich. Will gar nicht mutmaßen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Will Fuller, wissen wir nicht, was passiert. Was machen wir jetzt, wenn wir Will Fuller haben?
Ja, erstmal gar nichts. Erstmal alles Gute an ihn. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ja, wahrscheinlich irgendwas Familiäres. Das ist ja immer, ja, ist natürlich immer traurig, wenn da jetzt irgendwas in der Richtung sein sollte. Hoffen wir mal nicht. Ich würde sagen, Jalen Waddle ist damit ein Every-Week Sneaky Flex Upside Guy. Ja, safe. Und Devonta Parker, je nach Matchup, jetzt gegen Tre'Davious White, gegen Buffalo eher nicht. Aber wenn sie ein gutes Matchup haben, ist Devonta Parker sogar auch spielbar, ne, dadurch. Und Will Fuller einfach halten. Du hast ja keine andere Möglichkeit. Warte erstmal vielleicht 2 Wochen ab. Vielleicht kriegen wir auch relativ schnell Updates und dann kannst du immer noch entscheiden.
Genau. Ihr solltet ja alle Injured Reserve Spots haben, von daher würde ich das genauso sehen. Und das waren auch schon die News. Dann können wir direkt starten in unseren Start to Saturday und wir beginnen mit den Quarterbacks. Ich habe meinen ersten Quarterback schon gefunden, weil das mein Stack of the Week sozusagen. Ich bin großer Los Angeles Chargers Fan, nicht nur diese Woche, aber besonders diese Woche. Justin Herbert ist übrigens auch der viertbeste Quarterback nach Grades, nach PFF Grades in Woche 1, mit den geringsten Pressures übrigens. Das Over-Under bei Dallas gegen die Chargers ist bei 55,5 mit einem 3,5er Spread, also High-Scoring Game, geringer Spread. Da passt ja alles. Pass-heavy Game, in dem wieder mal alle involved sein sollten. Also ich werde dazu später natürlich auch noch kommen, aber Justin Herbert für mich ein Start und dementsprechend dann auch Keenan Allen, Mike Williams, Jared Cook. So.
Ja, das stimmt. Justin Herbert für mich auch, klarer Start. Ich habe euch Baker Mayfield mitgebracht gegen Houston. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Sollte einen sehr, sehr hohen Floor haben diese Woche, Baker Mayfield. Ich bin ja sonst nicht der größte Baker Mayfield-Fan aufgrund des Ansatzes, was das Team fährt. Ja, run heavy. Aber gegen Houston sollte das eine sehr, sehr hohe Baseline sein. Und da solltet ihr euch unter Umständen eigentlich gar nicht verbrennen können. Das wird ein gutes Spiel für, glaube ich, alle Cleveland-Spieler. Außer vielleicht für Kareem Hunt, der vielleicht nicht so viel auf dem Platz stehen wird, weil sie nicht so viel zurücklegen werden. Für mich ist deswegen Kareem Hunt so ein kleiner Sit, aber Baker Mayfield auf der Quarterback-Position für mich ein klarer Start.
Ja, ich unterschreibe das und werde darauf später nochmal eingehen. Ich habe als zweiten Quarterback, wie soll das anders sein? Also Jameis Winston, ne, wer gegen die Packers schon Fantasy-Punkte aufs Board legt und gut aussieht und trotz wenig Yards, das haben ja einige bemängelt, aber er war ja, wie gesagt, der Nummer 1 Quarterback nach CPOE, also Completion Percentage Over Expected und EPA, Expected Points Added Composite, war er Nummer 1. Also das heißt, er war der beste Quarterback der Woche 1 und dementsprechend ist, let's go.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, nach der Performance musst du ihn da quasi aufstellen, weil du natürlich hype bist, wie die ganze Offense überhaupt erst aussieht. Von daher also für mich auch ein klarer Start. Mein nächster ist Teddy Bridgewater, ja, wenn man etwas vielleicht ein bisschen tiefer ist. At Jacksonville, ich glaube, wir haben mit Jacksonville und Houston die Bottom Two Teams. Naja. Und at Jacksonville sollte auf jeden Fall gut laufen. Teddy Bridgewater sah souverän aus, würde ich sagen, ja, 28 Completions für 264 Yards und 2 Touchdowns, auch 3 Carries für 19 Yards, 20 Fantasy-Punkte gegen die New York Giants, dessen Defense auf jeden Fall nicht for real ist, so viel wissen wir jetzt, aber das sollte auf jeden Fall gegen Jacksonville, sollte auf jeden Fall eine gute Nummer werden. Also für mich ist Baker Mayfield und Teddy Bridgewater Spieler, die ich auf jeden Fall aufstellen würde.
Ja, Hättest du Baker Mayfield aber wahrscheinlich vorne, oder?
Ich habe Baker Mayfield auf 14 und Teddy Bridgewater auf 16.
Ja, okay. Ja, Bridgewater ist für mich so eine Floor-Option. Der bringt irgendwie immer sehr geringe Upside mit, aber dafür einfach solide, ne? Bin ich ganz bei dir. Von wem ich mir Upside erhoffe, ist mein letzter, mein Sneaky-Star sozusagen, weil viele wahrscheinlich auch enttäuscht sein werden von Woche 1. Und das ist Matt Ryan, ne? Ich habe es mir einfach mal zusammengereimt, wegen der guten Run-Defense, ne? Von Tampa Bay. Sie werden einfach zum Werfen gezwungen sein werden müssen. Ihr wisst, was ich meine. Dak Prescott hat es ja letzte Woche gezeigt, also als guter Quarterback kann man da was auflegen. Ich bin natürlich auch ein bisschen schockiert gewesen aus Woche 1. Hatte mir da tatsächlich mehr erwartet, aber ich glaube, jetzt gegen Tampa Bay wird es da ein Bounceback geben und dann ist Matt Ryan mein sozusagen Sneaky Start.
Ja, lustigerweise, Matt Ryan ist mein Sit of the Week at Tampa Bay, okay. Weil die O-Line einfach zu schwach war. Die Tampa Bay Front 7 ist zu gut. Also für mich, Matt Ryan ist auf jeden Fall ein Sit, genauso wie Mike Davis. Ich traue Atlanta da auf jeden Fall nicht. Und man hat diese Woche schon gute Alternativen mit Teddy B, der bestimmt auf dem Waiver Wire ist, mit Baker Mayfield, der auf dem Waiver Wire ist. Wahrscheinlich, also von daher würde ich da von Matt Ryan auf jeden Fall Abstand gewinnen.
Ja, ja, das mit den Optionen stimmt natürlich. Deswegen so ein sneaky Start, den man reinwerfen kann, weiß ich nicht, wenn man in der tiefen Liga spielt. Aber an und für sich hast du recht, also ein Baker Mayfield hätte ich auch durchaus lieber als ein Matt Ryan. Und bei Teddy B ist eben Floor oder Matt Ryans Upside, die eventuell da ist. Das wäre dann die Entscheidung, die ich treffen würde, aber ja, das passt für mich. Hast du noch wen? Ansonsten gehen wir zu den Running Backs. Wir gehen zu den Running Backs und ich habe da, und jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung, als da tatsächlich Tyson Williams. Hat ja letzte Woche ein sehr ordentliches Spiel gemacht, sah richtig gut aus, bis dann irgendwann der Tavis Murray reinkam. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, was dann auch die Coaches aus diesem missglückten Block machen, ne? Der ja im Endeffekt das Spiel verloren hat, weil das gleichbedeutend mit Lamar Jacksons Fumble war. Trotz dessen hatte er das beste Pass-Blocking-Grade nach PFF der ganzen Running Backs und war ansonsten halt einfach gut, ne? Und wenn die Coaches eben auch sehen, dass er gut war und auch im Passblocking gut war, dann sollte das laufen. Ne? Kansas war halt auch sehr schlecht gegen den Run, auch wenn es das gegen das beste Running Back Duo der Liga war, würde ich einfach mal gerade behaupten. Letzte Woche hatte Tyson Williams 4 Missed Tackles Forced, 4 Yards After Contact per Attempt und ein Elusiveness Rating bei PFF von 133. Das ist Platz 3 gemeinsam mit Kareem Hunt. Besser als zum Beispiel Nick Chubb. Latavius Murray hat übrigens ein Elusiveness Rating von 0. Also wenn man die mal gegenüberstellt, sollte klar sein, wer da die Nummer 1 ist. Und wenn man jetzt eben die Offense der Baltimore Ravens gegen die Defense der Chiefs gegenüberstellt, dann sprengt eben dieses Baltimore Running Back Matchup einfach die Skala und ich glaube, ja, das muss laufen.
Ja, High Scoring Game auch, ich glaube, das höchste der Woche. Da will ich den Running Back starten, der auf jeden Fall der Leadback ist. Also ich weiß auch gar nicht, was das Problem ist bei Tyson Williams. Ja, ich weiß, Fourth Down und Overtime hat Murray mehr gesehen, aber Tyson Williams hat 51% der Snaps gesehen und 100% Target-Share im Backfield gehabt. Also, das ist doch nice. Also, was habt ihr erwartet? Dass der 20 Touches bekommt? Das ist nicht Baltimore-like. Ja? Also, die Running Backs kriegen halt höchstens 15 Touches, 16 Touches. Damit müssen die halt was anfangen. Die sind in der Regel relativ effizient. Ja? Also, er hat ja auch 9 Carries, 65 Yards und einen Touchdown. 3 Receptions für 29 Yards, 17 Fantasy-Punkte. Das war eigentlich das, was ich erwartet habe. Klar hat Murray vielleicht 3-4 Carries zu viel gesehen, fair, aber Murray sah jetzt auch nicht so aus, als wenn man jetzt sagt, wow, das ist unser Mann auf jeden Fall. Devonta Freeman ist ja jetzt auch im Kader, weil Cannon zu den 49ers gegangen ist. Von daher, Devonta Freeman ist für mich jetzt auch keiner, wo ich jetzt Angst habe. Ganz im Gegenteil, da hätte ich eher als Murray-Owner Angst, ja, dass Devonta Freeman jetzt dazukommt. Wie gesagt, Bell war für mich derjenige, wo ich Angst hätte wegen dem Receiving-Game, ja, dass dann diese 4 Targets, die Tyson Williams bekommen hat, dass die halt zu Bell gehen. Bell ist nicht active, Devonta Freeman ist kein Receiving Back, von daher Tyson Williams ist relativ safe und für mich auch ein Start diese Woche, da bin ich ganz bei dir. Dann gehe ich mal zu meinem nächsten Spieler oder zu meinem ersten Running Back Start und da muss ich erstmal so eine Gruppe von Spielern nennen, weil ich habe euch so eine Präsentation mitgebracht, mein Confidence Level of Running Back. Aaron Jones bekommt 100%. Derrick Henry bekommt 100%. Austin Ekeler bekommt 100%. Ezekiel Elliott 100%. Najee Harris 100%. Also die startet ihr alle. Ich weiß, letzte Woche haben die nicht gut performt, aber das sind alles Starts. So, jetzt komme ich zu meinem Spieler. Clyde Edwards-Helaire at Baltimore. Letzte Woche gegen Cleveland nur 8,7 Fantasy-Punkte. Ist natürlich nicht nice, aber 14 Carries für 43 Yards, 3 Receptions für 29 Yards, macht 17 Touches und Darrell Williams, der einzige Running Back, neben ihm nur ein einziger Carry. High over under, Clyde Edwards-Helaire, Tyson Williams, für mich beide klare Starts bei diesem Spiel.
Ja, bei Clyde Edwards-Helaire haben wahrscheinlich viele auch Angst wegen des Matchups gegen die Baltimore Run Defense, aber man muss ja auch einfach sagen, Clyde Edwards-Helaire, also die Kansas City Running Backs, um das mal so zu formulieren, leben halt auch von geschemten Runs, ne? Und eben nicht dadurch, dass sie irgendwie gegen die beste Defense der Liga performen müssen, sondern das hat eben auch viel mit gutem Coaching da zu tun. Und von daher finde ich das gegen Baltimore jetzt nicht ganz so sexy, aber auf jeden Fall durchaus, wie du sagst, es passt. Also Clyde Edwards-Helaire sowieso auch einer meiner, ja, nicht direkt bei Low Targets, aber ich strecke da schon mal meine Fühler aus im Moment. Von daher, ja, bin ich bei dir. Ich habe noch wen aus der gleichen Conference und das sind zwei Running Backs, nämlich die Denver Broncos Running Backs. Für mich stellt sich die spannende Frage, wer wird tatsächlich die Nummer 1 gegen die drittschlechteste Defense nach Fantasy Points von Woche 1? Da muss man natürlich vorsichtig sein. Nach Woche 1 darf man nicht so krass die Fantasy Points allowed ins Gewicht nehmen. Ja, was ich interessant finde, Melvin Gordon hat in Woche 1 10,8 Half-PPA-Punkte mehr als erwartet erzielt. Also es gibt bei PFF ein Modell, das errechnet aus den Möglichkeiten, die der Running Back bekommt, also aus den einzelnen Plays, die Fantasy-Punkte, die daraus im Durchschnitt resultiert hätten, wären. Und Melvin Gordon hat eben 10,8 Punkte mehr erzielt, als dieses Modell errechnet hat. Javonte Williams hat 4 weniger erzielt. Klar, Melvin Gordon übrigens, klar, er hat ja diesen einen 70-Yard-Run oder was war's. Klar, der fällt da natürlich ganz krass ins Gewicht. Und ich denke, die Regression ist da ganz klar bei Javonte Williams. Ich denke erstmal, beide sind spielbar. Und ich denke, Javonte Williams wird eher früh als spät tatsächlich dieses Backfield übernehmen. Und wie dem auch sei, diese Woche, beide sind spielbar. Und ich würde beides starten.
Beide sind auf jeden Fall spielbar. Und das ist halt der große Unterschied zu den Tampa Bay Buccaneers Backfield, dass da halt noch ein Dritter ist mit Gio, der im Receiving Game eine Rolle spielt oder vielleicht noch eine größere Rolle bekommt. Das ist halt der große Unterschied. Und die Buccaneers sind natürlich auch pass-heavy und die Broncos halt nicht. Und von daher, beide auf jeden Fall spielbar. Kommt natürlich noch auf die Alternativen dann drauf an, was man so ja, gegenüberstellt. Aber ich finde auch beide definitiv spielbar. Noch in der Range von spielbaren Running Backs, sage ich mal. Wir haben ja noch eine gute Frage von Zenny7, seit 6 Monaten über Prime abonniert auf unserem Channel, auf jeden Fall appreciate, vielen, vielen Dank. Und er fragt oder sie fragt, wird Sermon ab Woche 3 Mitchell ablösen? Und da kommen wir doch direkt mal zu Elijah Mitchell. Erstmal zur Frage, wer dir das beantworten kann, ne? Dem musst du vertrauen. Also, das ist Shanahan einfach, ne? Ich glaube, Shanahan kann keiner einschätzen. Das ist der Coach, wo wir nichts wissen, wo wir alle Angst haben, was er tun wird, ja? Jetzt auch, also zumindest ist Sermon mal active, was sehr gut ist. Ich habe ja schon die Befürchtung gehabt mit dem Cannon-Signing, dass Sermon nicht mehr active ist, ja, dass Hasty vielleicht ins Special-Team geht und Cannon der Third-Down-Back oder Hasty Third-Down, Cannon Special-Team und Sermon wieder einfach Healthy Scratch, also nicht im Kader.
Ja, ich habe so langsam das Gefühl hier bei den 49ers, ich hatte früher mal so Lehrer, weißt du, die haben mir gesagt, wenn ich so, keine Ahnung, eine 3- und eine 4-plus geschrieben habe, dann haben die gesagt, ja, ich gebe dir im Zeugnis jetzt die 4, um dich ein bisschen zu motivieren.
Kenn ich.
Ja, also den habe ich natürlich immer den Mittelfinger gezeigt. Komplett falscher Ansatz irgendwie in meinen Augen. Aber so habe ich ein bisschen das Gefühl, spielt Channel in dieses Spiel. Und keine Ahnung, das ist so mein Vergleich. Also
ich habe so das Gefühl, dass er einfach, dass er Fantasy hasst. Er hasst uns Fantasy-Spieler. Vielleicht hat er in seinem Leben 2x Fantasy gespielt und ist 2x Letzter geworden und denkt, da steckt nichts dahinter. Weiß ich nicht. Aber es besteht die Gefahr, dass Trey Sermon in 3 Wochen übernimmt. Safe besteht die Gefahr. Trotzdem, ja. Ich meine, wenn du Elijah Mitchell bekommen hast vom Waiverwire, hast du wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Was ich so von meinen Ligen mitbekommen habe, da war alles dabei. Ja, also 30%, 50% bis über 80%. Da war wirklich alles dabei. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass man irgendwie einen Leadback eines Teams bekommt. Und er ist ja sehr produktiv gewesen, kann man ja nicht anders sagen. In 49ers Running Back, der mehr als 15, 16 Touches bekommt, ist in der Regel produktiv. Das ist ja auch das Gute an dem Backfield. Das Schlimme ist halt Shanahan, dass er halt die Spieler tauscht wie seine Unterhosen. Von daher, wenn du ihn geholt hast, spielst du ihn safe. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Du hast 50% geboten oder was, dann spielst du ihn natürlich. Trotzdem, für mich besteht die Gefahr zu 100%, ja, besteht die Gefahr, dass Trace Sermon irgendwann übernimmt. Aber wann das sein soll und ob das passiert, kann ich dir leider nicht sagen, weil Shanahan ist Shanahan. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist der mit Abstand schwierigste einzuschätzende Coach in der NFL.
Ja. Ja, es ist so. Also, 30% finde ich noch okay. Alles darüber hinaus ist schon echt hart, muss ich sagen, weil Trace Sermon macht mir da jetzt gerade aktuell noch nicht mal so krass die Sorge, auch wenn ich ja glaube, dass Kyle Shanahan ihn auf die Bank gesetzt hat, um ihn zu motivieren. Aber jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, in Woche 6, irgendwann jetzt auf jeden Fall kommt ja auch Jeff Wilson wieder. Und Jeff Wilson macht mir dann auch wieder ein bisschen mehr Sorgen, der ja auch letztes Jahr schon Raheem Mostert teilweise verdrängt hatte. Und da könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich was passiert. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Elijah Mitchell ist ein geiler Running Back. Also, habe mich natürlich wie viele andere auch nochmal intensiver mit ihm und seinen College-Performances beschäftigt. Und das hat schon Spaß gemacht. Also ich glaube, da könnte tatsächlich sich einer rauskristallisieren, der auch in der NFL Spaß macht. Aber ich sehe tatsächlich auch Gefahr von Trey Sermon und Jeff Wilson. Deshalb langfristig gesehen schwierig, aber kurzfristig natürlich starten. Ich habe ihn auch in einer Liga geholt und werde ihn starten und dann hoffentlich nach der Woche für irgendwas traden. Aber starten auf jeden Fall, ja.
Ja, musst du, weil du ihn vom WireWire für viel Geld geholt hast, meiner Meinung nach, musst du ihn da quasi starten. Schauen wir natürlich am Sonntag, was für Optionen ihr habt und dann schauen wir mal, wen ihr dann wirklich aufstellt. Aber im Zweifel ist er für mich auf jeden Fall auch ein Start, weil ich nicht glaube, dass, also Trey Sermon ist ja active, aber ich glaube nicht, dass Trey Sermon dieses Spiel schon übernimmt oder ein 50-50-Share ist. Ich glaube immer noch, dass Elijah Mitchell aufgrund der Performance von letzter Woche da auf jeden Fall seine 15 Touches bekommt und das reicht im Endeffekt, um spielbar zu sein als Running Back. Ich würde sagen, kommen wir zu den ersten Sits und ich bringe direkt zwei mit. Zum einen Mike Davis at
Tampa Bay. Lass mich noch einen Deep Start sagen, weil wenn wir den gesagt haben und die Leute werden dann sagen, Junge, ich habe es bei Upside gehört, mein Deep Start ist Damian Williams. Die Bengals sind einfach schlecht gegen den Run und den Pass gleichermaßen natürlich. Damian Williams ist letzte Woche, also Running Back der Chicago Bears hinter David Montgomery, ist auf 20 seiner 30 Snaps eine Route gelaufen letztes Jahr. Er sah 5 Targets, Montgomery nur 1, wo man ja eigentlich davon ausging, nach letztem Jahr sieht Montgomery wieder mehr Targets, vor allem durch den Ausfall von Terry Cohen. Gleichzeitig sind auch beide gleich viele Routen bei gleich viel Pass-Snaps übrigens gelaufen, also Montgomery läuft auch Passrouten, aber ich sehe da so ein bisschen vielleicht Damian Williams, dass er so die Rolle von Terry Cohen ein bisschen ausfüllen könnte und sehe den diese Woche tatsächlich als mein Start in deepen Ligen, also Deep Start, man könnte auch sagen verzweifelter Flexer, möchte ich mal genannt haben.
Ja, für mich war es relativ offensichtlich, dass er der Receiving Back ist, deswegen hatte ich ihn auch noch hin und wieder auch empfohlen, weil ich gesagt habe, Damian Williams ist der Receiving Back, Montgomery wird nicht dieselbe Workload sehen wie letztes Jahr, da hätte ich ihn ja, weiß ich nicht, Borderline Top 12, von daher war es mir relativ klar, 5 Targets, 6 Carries, 4 Receptions, also 10 Touches, ist mir etwas zu wenig, aber ich sehe auf jeden Fall die Upside, von der du da sprichst, das kann schon gut und gerne sein. Weißt du was, wenn du auch noch einnimmst, dann nehme ich auch noch einen. Und zwar Damien Harris, den habe ich ganz vergessen, at New York Jets, gegen Miami letzte Woche 23 Carries, 100 Yards, 2 Receptions, 17 Yards und leider halt den Fumble im letzten Drive. weswegen ich verstehen kann, dass ihr da vielleicht ein bisschen Angst habt. Aber diese 25 Touches waren schon eine Ansage. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass aufgrund eines Fumbles, obwohl ja okay, bei dem Coach kann man sich schon vorstellen, dass aufgrund eines Fumbles direkt alles vorbei ist. Aber wie gesagt, wenn man einen Spieler so hart poundet mit 25 Touches, gehe ich davon aus, dass er im nächsten Spiel wieder der klare Leadback sein wird. Und at New York Jets, die einfach in allen Belangen keine gute Defense sind, sollte das auf jeden Fall ein guter Start für Damien Harris werden. Und für mich ist er ein guter Flexer diese Woche.
Richtig, da bin ich bei dir jetzt. Du wolltest was mit deinen Sits am Starten, deswegen Entschuldigung, du kannst gerne weitermachen.
Genau, ich habe ein bisschen übersprungen, weil ich so hype war, Spieler zu sitten. Mike Davis, wie gesagt, at Tampa Bay, geht gar nicht gegen Mike Davis. Wie gesagt, ich bin von der Opportunity angetan. Letzte Woche hat er seine 17 Touches gesehen, was für mich genau da ist, wo ich ihn gesehen habe. War halt nicht produktiv, weil die ganze Offense war nicht gut, die O-Line war maßlos überfordert. Und da kommt Tampa Bay natürlich genau falsch. Ja, also ich erwarte keinen Bounceback von Mike Davis, keinen Bounceback von Matt Ryan. Kevin Ridley ist für mich immer noch ein Start, habe ich ja eben gesagt. Der Terry McLaurin, Deontay Johnson, Kevin Ridley, das sind alle Starts. Der Nummer 1 Receiver eines Teams ist immer ein Start. Deswegen auch Kevin Ridley. Aber ich erwarte jetzt nichts Großartiges von der Offense, weil Tampa Bay halt zu hart in der Defense ist, in der Front 7. Und ich glaube, die O-Line wird zu sehr überfordert damit sein. Deswegen ist Mike Davis für mich auch ein starker Buy-Low-Kandidat nach diesem Spieltag. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht mit 7-8 Punkten rausgeht. Bei Tampa Bay hat, glaube ich, in den letzten 18 Spielen oder so, glaube ich, nur 2 Touchdowns an Running Backs abgegeben. Also es ist wirklich eine harte Run-Defense. Also von daher, Mike Davis ist ein unbedingter Sit. Und mein zweiter ist Leonard Fournette.
Ja, lass mich direkt zu Mike Davis was sagen, kurz. Ah, okay. Weil ich habe Mike Davis auch jetzt nicht direkt als Sit. Ich hab ihn so ein bisschen als Lower Expectations, also senkt eure Erwartungen, deklariert. Er ist für mich nicht mal ein ganz klarer Sit, weil er in Woche 1 8 Targets sah und auf 77% der Snaps tatsächlich auch eine Route gelaufen ist. Also im Receiving Game könnte ich mir schon vorstellen, dass er eine Rolle spielt. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass ihr da bessere Optionen findet. Und jetzt kommt die spannende Frage. Damien Williams oder Mike Davis?
Ja, Mike Davis auf jeden Fall.
Klar. Ja, okay.
Das aber er hatte keine 8 Tage, er hatte 6 Targets, ne? 3 Receptions, 23 Yards. Er hatte 18 Touches, vielleicht hast du die 8 schon verwechselt oder so. Aber 8 Targets
hatte er. Nee, dann habe ich tatsächlich die 6 und die 8 verwechselt. Auf jeden Fall waren es genug Targets für einen Running Back und auf 77% der Snaps ist er eine Route gelaufen. Deswegen im Passing Game denke ich einfach, dass er da die Workload sehen wird. Aber für mich auch, definitiv Erwartungen senken. Also 7-8 ja. Punkte könnte schon sein, wie du sagst, ja.
Ja, wie gesagt, weil es einfach nur das Matchup ist, ne? Und weil die Offense mir Sorgen macht, die O-Line mir Sorgen macht. Es geht nicht gegen Mike Davis, für mich ein Buy-Low-Kandidat nach dem Spieltag. Aber ich würde ihn auf jeden Fall sitten diese Woche.
Ja. Sehr gut, jetzt habe ich unterbrochen wieder mal. Tut mir leid.
Ja, mach du mal dein Sit erstmal. Ich wollte direkt zu meinem nächsten, aber mach du mal.
Ja, ich habe keinen mehr. Mein einer war Mike Davis dann mit Low Expectations und der zweite war Josh Jacobs, der sich jetzt erübrigt hat. Von daher, hau raus.
Okay. Wie gesagt, Leonard Fournette, das ganze Backfield der Tampa Bay Buccaneers, die haben ein gutes Matchup gegen Atlanta, aber das ist alles ein Sit. Ja, also Gio Bernard, Rojo, Fournette, die werden sich alle gegenseitig Carries und Targets klauen. Nicht aufstellen. Ihr habt bestimmt bessere Optionen. Fragt mich am Sonntag, dann werde ich euch das beantworten. Für mich alle 3 Sits. Und natürlich jetzt mit der Rückkehr von Zach Moss für mich natürlich auch Devin Singletary ein klarer Sit. Ich war eh schon nicht begeistert, weil Running Backs in dem Backfield nicht besonders produktiv sind. Miami ist jetzt nicht angsteinflößend oder sowas, aber ich erwarte einfach einen harten Bounceback von Josh Allen und den Receivern gegen Miami. Ich glaube nicht, dass sie sehr viel laufen werden. Und jetzt mit der Rückkehr beziehungsweise mit dem neuen Active von Zach Moss ist Singletary ein klarer Sit auf jeden Fall.
Ja, das passt alles. Du hast den Sonntag nochmal angesprochen. Wir haben auch einige Fragen im Chat tatsächlich hier live, wo es um Spieler geht, der versus den. Und da gerne auch nochmal Sonntag dann die Frage stellen oder eben bei Patreon beziehungsweise Discord dann den DM-Chat nutzen. Also das sind die Optionen und ich glaube, es wird hält auf, wenn wir hier alles behandeln, aber das Sonntag vorbeischauen und eben auch im Discord gerne fragen. Jo, wir können weitermachen mit den Wide Receivern und da habe ich als erstes Mike Williams. Oh, ich war ja so glücklich. Also Woche 1, endlich ist Mike Williams mal wieder zum Zug gekommen. Mein heißgeliebter Mike Williams. Allen und Williams hatten beide übrigens nach den Expected Fantasy Points von PFF 18 Punkte predicted sozusagen. Sind beide, Focal Point der Offense. Ich glaube, gemeinsam mit Jared Cook, ich habe es ja bei Justin Herbert eben schon gesagt, fällt mir gerade ein. Also gemeinsam mit Jared Cook wird es diese Woche rattenscharf einfach, glaube ich. Letzte Woche war Mike Williams übrigens Wide Receiver 6 nach Hayden Wings, Fantasy Usage Model, Hayden Wings von Fantasy Underdog, direkt nach Keenan Allen auf Position 5. Also Mike Williams und Keenan Allen, sowie auch Jared Cook, der später noch kommt, ich habe richtig Bock.
Ja, auf jeden Fall. Also mit dieser hohen Target-Share hat Mike Williams sich auf jeden Fall einen Platz im Start bei den Wide Receivers auf jeden Fall safe verdient. Für meinen Wide Receiver 33, das heißt auf jeden Fall auch ein Start. In meinen Augen, strong Start für mich.
Was lustig ist, ich dachte jetzt vielleicht macht Mike Williams den DJ Chark Mike Williams Trade wieder gut oder wett, aber DJ Chark sah auch gut aus, ne? Deswegen, wir hatten damals
nicht getradet. Hat 12 Targets gesehen.
Zumindest was Opportunity. Genau, ja. Was Opportunity anging, ja, genau.
Immerhin das auf jeden Fall, also,
ja. Ein kleiner Funfact am Rande, genau,
Entschuldigung. Ja. Ich hätte immer noch lieber DJ Chark auf jeden Fall. wie gesagt, strong Start für mich diese Woche, ganz klar Deebo Samuel at Philadelphia als der Brandon Ayuk, den wir eigentlich wollten. Das ist jetzt Deebo Samuel, ja. Von daher mein Wide Receiver 24, strong Start. Wenn ihr Deebo Samuel habt, auf jeden Fall aufstellen, safe.
Auf jeden Fall. Klar, du sagst es, ne? Brandon Ayuk, ich hatte erwartet, dass das genau das ist, was Brandon Ayuk ist. Auch Brandon Ayuk ein spannendes Thema, da wäre es irgendwie, glaube ich, auch nicht professionell, jetzt was zu dieser Situation zu sagen. Wir haben es am Dienstag ja schon versucht gehabt, aber es hilft halt eigentlich nur abwarten, ne? Es hilft nur abwarten.
Ja, wir wissen
alle nicht, wie Shannon denkt und
ja. Ja, vor allem auch diese Woche natürlich ein Sit, der ist jetzt überflüssig zu sagen, dass wir den nicht aufstellen. Du kannst den momentan nicht aufstellen. Ne? Solange du nicht siehst, dass er einen höheren Snap bekommt und vielleicht auch mal ein Target, bis dahin kannst du den safe nicht aufstellen. Und da kann Dedinho 7, hat auch mit Prime abonniert, schon seit 3 Monaten. Danke dafür, appreciate auf jeden Fall.
Danke dafür. Ja, Ayuk habe ich in einigen Trade angeboten, aber wir werden sehen. Ich bin selber ja gespannt. Ich spekuliere natürlich darauf, dass er wieder erscheint, aber das ist natürlich sehr risikoreich. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe als zwei Sits, ich fange mal mit dem unteren an. Das ist Juju Smith-Schuster. Der spielt gegen Nate Hobbs im Slot und ist meines Erachtens durchaus ein Flexer, also eine Flex-Option. Das Pittsburgh Receiving Corps ist immer noch, wenn man es so sagen will, ein Mess auch. Also ist ja eigentlich ein gutes Receiving Core, aber für Fantasy halt ein Mess. Aber Juju Smith-Schuster hat in Woche 1 die meisten Routen aller Wide Receiver gelaufen, was mich persönlich sehr überrascht hat tatsächlich. Und von daher glaube ich, ist er diese Woche auch eine ganz gute Option. Jetzt ist gerade im Hochscrollen, gegen wen spielen sie überhaupt nochmal? Gegen die Las Vegas Raiders, genau. Nate Hobbs spielt man in Las Vegas Raiders. Und von daher eine gute Option meines Erachtens.
Den einzigen, den ich momentan spiele, ist halt Diontae. Und den spiele ich immer, bis ich da keine klar höheren Snaps für Claypool sehe. Reduziert das einfach auch seinen Upside. Juju hat immer einen guten Floor. Safe im Slot ist er auf jeden Fall eine sichere Nummer. Aber für mich ist Diontae der einzige, den ich da wirklich spielen will. Halle Steeler auch mit Prime abonniert. Danke dir auf jeden Fall. Der nächste Strong Start, ich habe 2 Strong Starts. Der nächste ist Jarvis Landry gegen Houston. OBJ fällt aus. Letzte Woche Jarvis Landry mit 5 Targets, 5 Receptions, 71 Yards und 16,9 Fantasy-Punkten. Strong Start natürlich, ne? Wenn der erste Wide Receiver oder der Alpha-Wide Receiver ausfällt, Jarvis Landry ist eh ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Der wird die Houston Secondary mit seinem Route Running auseinandernehmen und Baker Mayfield wird ihn suchen und wahrscheinlich auch finden. Von daher, Deebo Samuel und Jarvis Landry sind richtige Strong Starts. Wenn ihr die, weil die habt ihr ja spät gedraftet, vielleicht in der 8. Runde, 7. Runde, 9. Runde. Da würde ich schon wahrscheinlich überlegen, ob ich den nicht auf die Flex stelle oder auf die Wide Receiver 2 Position stelle. Also Jarvis Landry, Deebo Samuel, Strong Starts diese Woche.
Ja, okay, wenn du schon Jarvis Landry nimmst, dann nehme ich auch noch einen von den Cleveland Browns. Und zwar denjenigen, der in Woche 1 mehr Expected Fantasy Points hatte als Jarvis Landry. Und das ist Anthony Schwartz. Ich hatte es am Dienstag schon gesagt, den höchsten Whopper mit 0,6 ist laut Whopper damit Wide Receiver 21 von allen Wide Receivern der NFL. Wide Receiver 10 nach Air Yards. Also ich glaube, da wird diese Woche einiges gehen. Ich habe ihn vor Jarvis Landry. Anthony Schwartz ist mit dem Ausfall von OBJ für mich eine richtig geile Option. Die Targets per Route Run sind übrigens eine sehr verlässliche Stat, also sehr verlässlich über Wochen hinweg, Targets per Route Run. Und Anthony Schwartz sah auf 30% der Routen, die er gelaufen ist, also fast jede dritte Route, die er lief, sah er ein Target, das ist Top 10 wert. Und von daher sage ich einfach, do it, Anthony Schwartz, und don't add me.
Ich habe auch so einen Boom-or-Bust-Spieler, ja, wo ich wirklich sage, guckt euch euer Matchup an, seid ihr vielleicht hinten, hat vielleicht jemand schon McLaurin gespielt? Marcus Callaway von den New Orleans Saints at Carolina. Klar. Ich glaube, jetzt ist das erste Spiel, wo wir wirklich sehen, wie sind die Receiving-Optionen, wer kriegt die Targets, wie ist Jameis Winston in dem System. Ich glaube, die Sample-Size gegen Green Bay war nicht sehr aussagekräftig. Marcus Callaway ist für mich ein Boomer-Bass-Spieler. Er spielt zum Beispiel diese Woche gegen den Krü-Krü in unserer Dynasty und ich starte Callaway, weil wir haben beide gute Teams. Ich habe sogar schon Terry McLaurin gestartet, aber leider auch Antonio Gibson, wo mir natürlich 4 Receptions von Antonio Gibson sehr, sehr gut getan hätten in einer PPR-Liga. Danke dafür. Aber deswegen Marcus Callaway für mich jemand, den ich starte, wenn ich einen guten Gegner habe. Und würdest du Callaway starten oder Schwartz?
Ah, das ist schwierig, ne? Also, ich finde Schwartz schon richtig geil diese Woche. Also, ich würde Schwartz starten.
Okay. Ja, ich bin bei Callaway, ich hab Bock. Lasst uns schauen, was passiert. Aber wenn ihr wirklich nach Floor sucht und wenn ihr euch gut fühlt und vorne seid, dann lasst ihn auf jeden Fall erstmal sitzen und schaut euch diese ganzen Target-Share und Area-Share erstmal an von der Ferne, bevor ihr ihn aufstellt.
Yo, ich habe keinen Start mehr. Ich habe noch einen Hinweis. Sammy Watkins, ne? Hat ja in Woche 1 ich habe es mir hier leider nicht notiert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es irgendwie fast 30 oder 23, irgendwas in den 20ern bis 30ern Target Share gesehen. Also wirklich sehr gut. Sammy Watkins jetzt in Woche 2, wir kennen es ja alle, Sammy Watkins ist Woche 1 Spieler, wie wir alle wissen, aber nichtsdestotrotz, Sammy Watkins spielt in Woche 3 gegen die Detroit Lions und die Baltimore Ravens haben halt immer noch nichts auf Receiver, also es gibt nur Marquise Brown und Sammy Watkins und Mark Andrews natürlich, aber so sehr ich Sammy Watkins hasse, ne, ich irgendwie jetzt dieses Fantasy-Jahr, ich weiß nicht, vielleicht werden wir noch Freunde.
Wer weiß. Cooler Typ auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel einen Tim Patrick über ihm, der gegen Jacksonville spielt. Tim Patrick wird, glaube ich, davon profitieren, dass Judy ausfällt. KJ Hamler auch, fair. Tim Patrick aber mit viel mehr Receiving Upside, Touchdown Upside. Callaway, glaube ich, so ein Boomer-Bass-Spieler, der vielleicht 1-2 tiefe Bomben bekommt. Und wenn er einen davon fängt, hat er natürlich einen geilen Tag. Ich glaube, Tim Patrick ist da auf jeden Fall derjenige, der einen höheren Floor hat. Sutton für mich auch ein guter Flexer mit Upside diese Woche gegen Jacksonville. Also Sutton und Patrick will ich nochmal nennen von Denver. Das sind auf jeden Fall für mich gute Optionen. Und wen ich nicht spielen würde, und das ist jetzt vielleicht überraschend für den einen oder anderen, oder wo ich geschrieben habe, Limited Expectations, ist für mich zum einen Jamar Chase, der eine richtig geile Woche hatte, und zum einen T. Higgins, der natürlich auch eine gute Woche hatte und der natürlich einer unserer Lieblinge ist. Die spielen gegen Chicago. Chicago ist nicht mehr so dominant in der Defense wie in den vergangenen Jahren. Das wissen wir alles safe. Trotzdem muss man sagen, dass Joe Burrow nur 27 Passing Attempts hatte, was, glaube ich, sehr schockierend war. Also wir dachten wahrscheinlich alle, dass er so 40 bis 45 Passing Attempts hat, dass er wahrscheinlich in line ist für die meisten Passing Attempts der ganzen Liga. Und nur 27 gegen Minnesota war für mich auf jeden Fall ein großer Takeaway. Joe Mixon mit 32 Touches, also sie haben Joe Mixon hart gepoundet, ich glaube 29 Rushing Attempts. Von daher, wenn Joe Burrow diese Anzahl an Passing Attempts weiter so niedrig hält, können wir natürlich nicht mehr alle Wide Receiver starten. Ne? Das war ja immer unser Argument. Burrow wirft so viel auf die Wide Receiver, dass alle ihre Targets sehen. Ne? Ähnlich wie bei Trevor Lawrence jetzt, ja? Dass DJ Chark 13 Targets, Marvin Jones 10, Laviska Shenault 9. Ne? Dann startest du halt, guckst auf Upside, passt. Und Chase und T. Higgins kommen von einer guten Woche, aber gegen Chicago wird das, glaube ich, ein Low-Scoring-Game. Bisschen Run-First-Heavy bei beiden Teams. Von daher sind diese Receiving-Optionen Chase und T. Higgins für mich beide Sits diese Woche.
Schwierig, das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Also, ich glaube zum Beispiel auch Tyler Boyd ist im Moment ein sehr sexy Target für mich. Das nur mal am Rande erwähnt, aber ich glaube, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, jetzt Jamar Chase zu sitten nach dieser Woche 1. Aber
ja, fair.
Verstehe natürlich deine Punkte, ja. Das macht Sinn, ja.
Ist nicht einfach. Ich habe ihn tatsächlich auch auf Wide Receiver 28, also relativ hoch. Ich will nur sagen, Limited Expectations. Also, diese niedrige Passing-Anzahl ist gefährlich in einem Low-Scoring-Game. Da würde ich lieber halt einen Brandon Cooks, einen Corey Davis, einen Devonta Smith oder sogar auch einen Mike Williams starten mit einem guten Matchup. Das so als kleiner Hinweis dazu.
Was machst du mit den Tampa Bay-Receivern? Die haben alle hervorragende Matchups. Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, wir müssen noch über zwei Wide Receiver sprechen. Zum einen Mike Evans gegen Atlanta und zum anderen Julio Jones at Seattle, was wir halt mit denen machen. Für mich ist Mike Evans, solange ich nichts anderes sehe, eher ein Sit. Also den kannst du natürlich jetzt nicht im Ranking auf Wide Receiver 50 haben oder sowas. Ich habe ihn immer noch auf Wide Receiver 20, weil er sehr, sehr viel Upside mitbringt. Ein hohes Boom-Potenzial auf jeden Fall hat. Vor allem gegen Atlanta, vor allem gegen dieses Secondary. Trotzdem bin ich ganz klar erstmal bei Godwin und Antonio Brown, der halt ein geschenkter Flexer ist in der neunten Runde oder was, wo ihr ihn gedraftet habt. Mike Evans für mich erstmal ein Sit. Also solange ihr jetzt einen Deebo Samuel, einen Jarvis Landry, einen Cooks, einen Corey Davis habt, würde ich Mike Evans erstmal sitten und warten, was nächste Woche passiert. Das ist für mich so der Advice an die Leute. Lieber mit anderen Varianten gehen als mit Mike Evans diese Woche.
Ja, die Leute kennen mich, ne? Da kann ich jetzt nicht zustimmen. Also, ja, schwierig. Ich bin ja, ich mag ja Mike Evans sehr tatsächlich. Er hat auch, wie eben schon gesagt, alle Tampa Bay Receiver haben hervorragende Matchups. Das, was mich sehr verunsichert letzte Woche und wo ich dir zustimmen würde in dem, was du sagst, von wegen Mike Evans ist zu risikoreich. Evans hatte letzte Woche einen A-Dot von, also einen Average Depth of Target, das heißt eine durchschnittliche Target-Tiefe, von 7,7 Yards. Also er wurde durchschnittlich 7,7 Yards tief angeworfen. Letztes Jahr war das bei 12,8 Yards. Irgendwas war anders letzte Woche. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, was. Antonio Brown hat ja da einen riesen A-Dot gehabt letzte Woche und auch noch gut performt. Ich starte Mike Evans halt trotzdem. Ich weiß auch nicht. Ich hatte ihn ja auf Wide Receiver. Ich hatte ihn auf jeden Fall als Wide Receiver 1. Deswegen, ich
ist ja starten. Auch ist ja auch fair. Ich meine, er hat ja das Upside für 40 Punkte. Ne? Also, wem müssen wir das sagen? Ja, schaut euch einfach von letztem Jahr die Stats an. Das ist Mike Evans, ja. Der kann locker mal 3 Touchdowns fangen und 200 Yards. Ich würde halt noch mal eine Woche warten und schauen, ob sich das vielleicht so bestätigt von Woche 1. Ja. Wenn man halt diese Optionen wie Landry und Deebo Samuel und so hat, dann würde ich da eher drauf verzichten diese Woche. Aber den anderen, den müssen wir auch besprechen. Und das ist Julio Jones. Ja. Was machen wir mit dem, Christian? Julio Jones, auch ein hohes Over-Under gegen Seattle, 53,5. Also viele Punkte werden erwartet. Und beide Wide Receiver der Titans standen 80% der Snaps auf dem Feld. Beide haben auch Targets gesehen von Tannehill. Es war halt ein kompletter Off-Week. Wie stark erwartest du den Bounceback gegen Seattle? Ist Julio Jones für dich ein Start oder ein Sit?
Ich habe ja schon gesagt, dass ich von Tannehill oder beziehungsweise von der gesamten Offense da einen Bounceback erwarte. Ich glaube auch, dass
Downing.
Downing, ne? Genau, danke sehr. Dass Todd Downing da seine Schlüsse aus der ersten Woche zieht und dementsprechend sich auch weiterentwickelt. Ich werde Julio Jones, AJ Brown und auch Tannehill starten.
Julio oder Mike Evans?
Boah, das ist fies. Aber ich glaube, das ist so eine Range, ne? Also,
das ist eine Range, ja.
Ist schwierig. Schwierig, 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 schwierig.
Ja, ich habe Mike Evans auf 20, Julio auf 23.
Ja. Ja, schwierig. Es ist sehr schwierig. Das wäre so eine Bauchentscheidung. Da würde ich gar keine Empfehlung geben. Macht das, mit dem ihr euch wohler fühlt.
Ja, das sind beides sehr, sehr gute Real-Life-Receiver. Es liegt nicht an denen selbst. Es liegt so ein bisschen an der Opportunity, ein bisschen am Team. Beide können halt easy 30 Punkte machen. Ne? Das ist halt das Problem. Aber es ist halt nicht so wie bei Terry McLaurin, der halt die klare Nummer 1 ist, sondern die beiden müssen sich halt den Platz teilen mit anderen Receivern. Ja, deswegen sind beide für mich eher Sits, ja. Kommt immer auf die Alternativen an. Ich wollte die beiden nur mal unterbringen. Ich denke, die Leute werden das beschäftigen. Was mit Mike Evans, was mit Julio Jones. Für mich beide tatsächlich eher Sits. Erstmal die Woche abwarten, was passiert, wenn ihr halt bessere Optionen habt.
Ja. Ja, das stimmt. Ich muss mich entschuldigen, das ist das letzte Mal, dass ich Urlaub als Ausrede nehme, aber ich bin heute Morgen quasi dann schon, habe ich ausgecheckt und dann war ich den ganzen Tag auf Reisen unterwegs, wann haben wir uns hier getroffen? Ich glaube kurz nach 9, also wir haben um 20 nach 9, glaube ich, dann den Stream gestartet. Ich hatte noch nicht mal mehr Zeit, Christians Codekicker vorzubereiten, das wird die Leute schwer enttäuschen, aber auch keine Wide Receiver Sits. Also, hast du noch mehr?
Ja, ich habe ja schon Chase, Higgins, Julio, Evans genannt.
Das reicht eigentlich, ne?
Das sollte reichen, ja.
Ja, sehr gut. Also vielen Dank dafür. Ich habe aber tatsächlich noch einen Tight End Start, weil den habe ich jetzt auch schon 5-mal genannt oder wie viel auch immer. Deswegen Tight End Jared Cook natürlich. Tight End 4 nach Expected Fantasy Points in Woche 1 mit über 13. Es gab nur 6 Tight Ends überhaupt, die mehr als 10 Punkte predicted hatten. Spielt mit Receiver Flex, by the way. Weil Tight Ends einfach zu volatil sind und die Spitze einfach zu gut. Yo, es geht einfach gegen Dallas, ne? Die gegen Titans dann eben auch was zulassen. Und ich würde sagen, Jared Cook läuft diese Woche mit den Chargers gegen die Cowboys und startet ihn. Du ja, hast bei Titans, bestimmt wieder 10 Leute, die du nennst.
Nee, bei Titans wollte ich gerade sagen, ist halt immer, wenn ihr einen gedraftet habt in den Top 10 Runden, startet ihr den halt einfach, ne? Also ich nehme jetzt halt einen Spieler.
Ja, macht das aber nicht, ja.
Den ihr halt irgendwie, also für mich James O'Shaughnessy gegen Denver. Ich glaube nicht, dass es viele Punkte geben wird, aber man muss halt mal erwähnen, dass der 8 Targets hatte im letzten Spiel. Das ist eine Menge. Ja, ich meine, Trevor Lawrence hat auch 51 Mal den Ball geworfen. Sollte jetzt nicht unbedingt in die Range kommen diese Woche gegen Denver, obwohl Denver die Giants ja auch ziemlich auseinandergenommen hat. Aber James O'Shaughnessy mit so einer hohen Target-Share gehört er halt in die Streaming-Optionen bei den Titans. Und der andere ist für mich Cole Kmet, der gegen Cincinnati spielt. Kmet sah auch sehr, sehr gut aus. Warte, klar, Snap-Leader über oder vor Jimmy Graham. Von daher Kmet, O'Shaughnessy für mich auf jeden Fall Streamer und Jerry Cook tatsächlich mein Tight End 11. Also auf jeden Fall für mich meiner Meinung nach ein Strong Start auf Tight End.
Wo ist denn Troutman? Troutman ja Dienstag noch gesagt, gute Recap. Also er hatte einiges am Target Share. Wie sieht es mit Troutman aus?
Ich habe Troutman auf 18.
Okay, mit Upside oder?
Du, 18 ist flexible auf jeden Fall. Also, ne? Kommt drauf an, was ihr so habt, aber 18 ist okay. Kann man spielen. Ist ja, ja. Ist halt Tight End, ne? Also, müssen wir mal schauen. Wir wissen bei New Orleans ja noch nicht ganz, was passiert. Ja? Also, Juwan Johnson habe ich, glaube ich, hier gar nicht drin bei den Tight Ends. Ich schau mal kurz. Habe ich gar nicht drin, ja? Also, I don't care, ja? Ob der jetzt irgendwie 2 Touchdowns gefangen hat. Hatte nur 3 Targets. Was soll ich damit machen? Also, Adam Troutman für mich auf jeden Fall derjenige, den ich da drüber starten würde. Aber, schaut euch vielleicht die Offense erstmal an. Ich würde da James O'Shaughnessy über Troutman spielen.
Ja. Und gebt euch Raphaels Rankings, die findet ihr auf patreon.com/upsidefantasy. Genauso wie ihr euch auch Raphaels räudige Defense natürlich geben sollte. Die ist gestern, heute. Sagt mir, an welchem Tag sie online ging.
Also Dienstagnacht ging es, glaube ich, online. Ich wollte eine Frage will ich kurz aufgreifen. Wie gesagt, so Start-Sit-Fragen braucht ihr in der Regel hier nicht zu stellen. Dafür ist die Show nicht gedacht. Dafür könnt ihr am Sonntag vorbeikommen oder die Ranking checken auf patreon.com/upsidefantasy. Aber ihr fragt gerade jemand, braucht er Upside harter Gegner, Julio oder Callaway? Da auf jeden Fall Julio. Ne? Julio ist für mich ein Limited-Expectation-Spieler, eher ein Sit. Aber gegen Callaway ist natürlich immer noch Julio. Egal, wie der Gegner ist oder wie irgendwas ist, da musst du Julio natürlich starten. Ne? Aber für alles andere auf jeden Fall am Sonntag oder checkt die Rankings. Und am Ende will ich noch mal kurz für mehr Empathie in League-Chats plädieren. Man muss nicht jede Waiver-Wire-Action, nicht jeden Trade kommentieren und ein bisschen blamen oder so. Kommt natürlich auf die Liga an, ob die das verträgt, ob ihr da vielleicht irgendwie euch sehr nahe kennt. Dann kann man schon mal eher Trash-Talk betreiben oder sowas. Aber ich rufe und plädiere einfach mal für mehr Empathie im League-Chat.
Ich bin ja immer dafür, alle Leute zu beleidigen, aber ja,
da bin ich nicht für. Also wenn du mich jetzt beleidigst und wir kennen uns, ist das fein. Aber wenn du jetzt mit 11 anderen Leuten, die du nicht kennst, dann finde ich das sehr unpassend, weil du nicht weißt, wie der andere reagiert. Nein. Und das ist ja Empathie, ne? Also dass du vielleicht ein bisschen
erwacht bist. Genau. Ja, also ich halte mich generell eigentlich so sogar mehr zurück, weil ich immer glaube, es kommt irgendwann auch wieder zu dir selber zurück. Deshalb ja, damit bin ich bisher ganz gut gefahren. Außer wenn man sich eben so gut kennt wie wir, dann kann man schon mal so das eine oder andere raushauen. Aber ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und von daher, ja, passt das. Christians Codekicker, wie gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich habe letzte Woche ja Evan McPherson schon empfohlen. Und also, ihr habt ja den Set-and-Forget-Kicker schon aufgenommen. Die Rubrik ist quasi tot für das ganze Jahr.
Ich habe in der ersten Take-Em-Tuesday Gronk empfohlen. Also, ich brauche hier bei Tight Ends eigentlich gar nichts mehr zu machen, so wie du bei Kickern. Also von daher sind wir beide,
so ist es.
Wir sind set auf den Positionen. Also da braucht uns keiner mehr einen Vorwurf zu machen.
Ja, so ist es. Hervorragendes Schlusswort. Wir sind set. Kommt auf den Discord-Channel, unterhaltet euch da über eure Start- und Sit-Fragen, die es ja jetzt viele in dem Chat gab, wie du schon sagtest, oder eben Sonntag im Livestream. Da auch nochmal vorbeischauen, dann könnt ihr die Fragen nochmal loswerden und den richtigen starten. Und ja, ansonsten hören wir uns dann am Montag bzw. Dienstag im Podcast wieder bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.